Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Christian und ich habe heute die Ehre, euch die Predigt halten zu dürfen. Gott ist vor uns. Was für ein Jahr. Was ist nicht alles passiert? In der Welt, in Marburg, in unserer Gemeinde, vielleicht auch im Leben von uns allen. Vielleicht nicht ganz unpassend zu sagen, hurra, wir leben noch. Es bleibt aber immer irgendwie ein diffuses Gefühl zurück. Auch wenn vielleicht privat gerade alles gut läuft, dann irgendwo anders nicht und umgekehrt. Irgendwie scheint das Leben unheimlicher zu werden. Manchmal scheint sich alles gegen einen zu verschwören. Und ein anderes Mal bekommt man plötzlich in glücklichen Momenten so einen stechenden Schmerz. Das Leben erscheint wie eine Wanderung in einem Gebiet, in dem man sich nicht auskennt und keine Karte hat. Die Wegweiser scheinen alle verdreht und irgendwie scheint auch kein Ortskundiger da zu sein, der einem helfen kann. Man stolpert so lang und freut sich über Menschen, die sich auszukennen scheinen. Vielleicht mag man nicht alles an ihnen, aber sie verkaufen wenigstens den Weg, auf den sie einen führen, gut. Vielleicht scheint auch alles besser als das, was hinter einem lag. Und irgendwo in der Ferne ist dann doch noch ein bisschen Glück oder die Hoffnung, nach der man sich eigentlich sehnt. Oder aber man bekommt mitten auf diesem Weg Angst. Vielleicht ist man gerade an einer dunklen Stelle angelangt und sehnt sich nach dem zurück, was war. Alles vor einem scheint irgendwie trübe und nicht erstrebenswert. Aber damals war noch alles gut gewesen. Da wusste man, was man hatte und konnte noch angemessen darauf reagieren. Und jetzt? Nur Dunkelheit um einen herum. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit kommen doch immer wieder Erinnerungen. Wie war das doch damals? Noch einmal Kind sein, keine Sorgen haben, weil die Eltern sie einem abnehmen. Unser Leben scheint in einem ständigen Wechselbad der Gefühle zu sein. In einer ähnlichen Situation befand sich auch das Volk Israel, als es aus Ägypten aufbrach. Keiner wusste so recht, wie dieses verheißene Land aussehen sollte. War es nicht vielleicht eine dumme Idee gewesen, von dort aufzubrechen, was man kannte? Hätte man nicht einfach so weitermachen können? Vielleicht war ja doch nicht alles so verkehrt. Denn was kommt jetzt? Und in all diese Fragen hinein sendet Gott ein mächtiges Zeichen. Eben hatten sie das Pessachfest gefeiert, was sie als Gemeinschaft zusammengeschweißt hatte. Und dann lesen wir in 2. Mose 13, die Verse 20 bis 22. Und sie brachen von Sukkot auf und lagerten in Etam am Rand der Wüste. Der Herr aber ging vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, so dass sie Tag und Nacht gehen konnten. Nie wich am Tag die Wolkensäule, noch bei Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volkes. Gott greift ein. Er geht ihnen voran, bei Tag und bei Nacht. Er ist seinem Volk nah und leitet es. Er ist da und lässt sie nicht allein. Und trotzdem murrt das Volk immer wieder. Auf vielen Stationen des Weges will es nicht mehr weiter, weil es denkt, es wird eh in dieser Wüste umkommen, oder es will doch wieder zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, wie die Bibel das nennt. Gott versorgt sie mit Wachteln und mit Manna, aber sie wollen lieber das, was sie kannten. Doch was war das, was sie kannten? Israel war, so sagt es die Bibel, in Ägypten gewesen und musste dort Sklavendienste tun. Sie mussten neue Städte bauen für den Pharao und die Ägypter. Sie selbst hatten nichts von der Arbeit, sie wurden missachtet und wurden unterdrückt. Den Ägyptern wurden sie mit der Zeit auch immer unheimlicher und sie dachten sich immer schwerere Strafen aus, um Israel noch mehr zu unterdrücken. Als es den Ägyptern schließlich zu viel wurde, ließ der Pharao die Erstgeborenen der Israeliten umbringen, damit das Volk nicht größer und stärker würde. Und dahin will Israel zurück? Es ist ein seltsamer Trick unseres Gehirns, dass die Vergangenheit immer irgendwie rosiger erscheint als die Gegenwart. Vielleicht, weil man die schlechten Sachen dann eher ausblenden kann und vielleicht, weil man sich auch schon entschieden hat. Die Vergangenheit lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen, aber die Zukunft steht drohend vor einem und man muss sich irgendwie entscheiden. Aber gerade da hinein spricht Gott, dass er da ist, dass er bei den Israeliten sein wird und dass er vor ihnen sein wird, um sie zu schützen. Im strengen Sinne endet ja dieser Auszug aus Ägypten mit dem Durchzug durch das Schilfmeer. Der Pharao hat es sich doch anders überlegt, er will seine Sklaven doch zurück. Also verfolgt er mit seiner Armee die Israeliten. Doch mit Gottes Hilfe kann Mose das Schilfmeer teilen und die Israeliten ziehen wohlbehalten durch. Jetzt in der Weihnachtszeit wird sicher auch wieder der Film Die Zehn Gebote laufen im Fernsehen und dort wird das sehr beeindruckend filmisch umgesetzt. Vielleicht könnt ihr euch das mal anschauen. Und der Pharao, der stirbt mit seinen Männern auch in diesen Fluten. Das Ende der Unterdrückung. Alles könnte so gut sein. Aber die Israeliten sind trotzdem noch gefangen, in einer Unterdrückung eingeschlossen. Doch diesmal ist diese Unterdrückung in ihrem Kopf. Immer wieder sehnen sie sich zurück, obwohl sie ja wissen müssten, wie schlimm es eigentlich dort war. Selbst als sie schon ganz nah am gelobten Land sind, haben sie Angst, dort hineinzugehen, weil sie Gerüchte gehört haben, dass die Männer dort viel größer und stärker seien. Gott muss also ein pädagogisches Mittel anwenden, um diese Angst zu brechen. Die Generation, die vor dem gelobten Land steht, sich aber nicht traut einzuziehen, sie wird nie in dieses gelobte Land kommen. Sie dürfen es nur von weitem erahnen, aber erst die nachfolgende Generation darf dann schließlich dort hinein. Ist es nicht vielleicht heute auch so? Malen sich viele von uns nicht immer noch die Vergangenheit irgendwie rosiger aus, als sie eigentlich war? Die Zukunft steht immer noch drohend vor einem und irgendwie scheint man weder die Wolkensäule noch die Feuersäule zu sehen. Wo ist das Licht, das diese Nacht, die uns umgibt, durchbrechen kann? Der Soziologe Sigmund Baumann hat dazu ein ganzes Buch geschrieben und er hat es Retrotopia genannt. Eine Wortneuschöpfung aus den Wörtern Retro und Utopia. Wörtlich übersetzt heißt Utopia kein Ort. Und genau das ist die Vergangenheit. Kein Ort. Sie ist vorbei. Wir können dort nicht mehr wohnen. Es ist wichtig, sich positive Erinnerungen aus dieser Vergangenheit zu behalten und zu wissen, wo man herkommt. Aber das Leben geht weiter. Man muss sich einen neuen Ort zum Wohnen suchen. Also vielleicht lieber die Zukunft? Die wird ja irgendwie rosiger werden, wenn alles doch schlimmer früher war. Und schon treten sie auf. Menschen, die einem alles versprechen wollen. Und in der Zeit der ersten Christen gab es das auch. Da ließen sich römische Kaiser als Götter verehren und prägten Münzen, wo sie als Sternen, die gesandt worden waren, von Göttern abbildeten. Doch die meisten von diesen Kaisern starben keines natürlichen Todes. Ihre Wundertätigkeit wirkte also nicht so lang, wie sie sich vielleicht erhofft hatten. Aber irgendwie scheint das ja alles so verführerisch, dieses Gefühl, schon zu wissen, was in der Zukunft werden wird. Weil irgendjemand einen Plan hat, weil irgendjemand sagt, wo es lang gehen soll. Einfach alle Anweisungen befolgen und schon ist die positive Zukunft da. Aber ist das dann die richtige Führung? Lässt sich die Zukunft einfach so herbeizaubern und ist dann plötzlich rosig und schön? Es scheint, als ob auch die Zukunft eine Utopie ist, kein Ort. Selbst Mose, von dem die Bibel ja sagt, dass er einen direkten Zugang zu Gott gehabt hatte, durfte nicht das gelobte Land betreten. Das Volk brauchte also einen neuen menschlichen Anführer, der die Israeliten auch immer wieder auf Gott ausrichten und für sie eintreten könnte. Mose berief also Josua als seinen Nachfolger. Er weiß, was er für eine Aufgabe damit auf Josuas Schultern legt. Und doch überträgt er sie ihm und gibt ihm noch einen Zuspruch von Gott mit. Der Herr aber, er zieht vor dir her, er wird mit dir sein und dich nicht vergessen und nicht verlassen. Fürchte dich nicht und habe keine Angst. Was für eine Zusage. Doch jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Irgendwie scheint mein Leben nicht so zu sein, wie als ziehe ich in ein neues Land ein. Im Guten wie im Schlechten. Keine krassen Gefahren, aber auch irgendwie kein Entdeckergeist, keine Abenteuer. Vielleicht eher alltagsgrau. Doch die Bibel und auch die christliche Tradition haben diesen Auszug aus Ägypten aufgegriffen und haben damit das christliche Leben versucht zu beschreiben. Ihr seht hier zwei Bilder von einem bekannten Altar und dort wird der Auszug aus Ägypten mit der Taufe in Verbindung gebracht, gleichgesetzt. Die Szenen sind immer untereinander, denn auch du warst in einem fremden Land, auch du warst unterdrückt. Doch Gott hat dich dort herausgeführt, nämlich in der Taufe. In der Taufe lässt der Mensch sein altes Leben hinter sich und geht von Gott geführt in ein neues Leben. Gott geht dir voraus, als neuer Anführer, anstelle von dir selbst oder irgendwelchen anderen Anführern. Und dein neues Ziel ist nicht die verkitschte Version deiner Vergangenheit oder eine noch so rosige Zukunft voller Heilsversprechen, die nur dazu dienen, dass der, der sie verspricht, noch mehr Macht bekommt. Sondern du kannst die Hoffnung haben, dass Gott dich in sein Reich führen wird. Und diese Wolkensäule kann dann ein Symbol sein dafür, dass Gott dich so viel von der Zukunft sehen lässt, wie du zum Weitergehen brauchst. Und dadurch wird plötzlich hier für dich ein neuer Ort geschaffen. Die Gegenwart. Du kannst dich hier in dein Leben investieren und musst dich nicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft träumen. Aber es ist kein sicherer Ort. Und wir würden uns das vielleicht gern wünschen, aber so ganz einfach ist es nicht. Wie damals das Volk Israel ziehen wir durch das Leben. Und auch uns passiert es, dass wir murren, dass wir wieder zurück wollen oder einfach Angst haben, weiterzugehen. Auch wir übersehen gern die Wolken und die Feuersäule, dass Gott da ist. Das heißt aber nicht, dass Gott uns nicht weiter vorangeht. Aber wir müssen aufmerksam sein auf sein Wirken. Der Theologe Thomas Harry hat das mal so ausgedrückt: Was immer mich im Alltag unterbricht, aufschreckt, irritiert und überrascht, ist ein Werben Gottes um meine Aufmerksamkeit. Er möchte mir etwas zeigen und bewusst machen. Eine solche innere Wachsamkeit beschert uns ein ununterbrochenes Reden Gottes, denn dadurch nehmen wir auf einmal wahr, wie oft und konkret Gott zu uns spricht, durch jede kleine und große Versorgung, die ich erfahre, durch die Einladung zu vertrauen, wo sich Schwierigkeiten vor mir auftürmen, durch die Aufforderung zu wachsen, wo Gott mich korrigiert oder mir besonders Schwieriges zumutet. Wir müssen offen sein für dieses Reden, für diese Spuren Gottes, der uns vorausgeht. Und das kann vielfältig sein, wie Thomas Harry das beschrieben hat. Ich denke, dass das aber auch mit alten Traditionen gut funktioniert. In den Liedern und in der Predigt im Gottesdienst kannst du darauf achten, was Gott dir sagen will, und es nicht nur einfach als Unterhaltung auffassen. Wenn man die Bibel liest, entdeckt man Spuren Gottes. Im Reden mit Freunden kann einem auch einiges bewusst werden. Ich denke aber, dass das Wichtigste Geduld und Vertrauen sind. Geduld ist aber etwas, was uns modernen Menschen heute schwerfällt. Alles muss ganz schnell gehen und sofort da sein. Instant-Nudeln, Instant-Messages, die Nachrichten von morgen, am besten schon heute und gleich die perfekte Beziehung, den perfekten Abschluss, das perfekte Leben. Aber all diese Dinge funktionieren nicht sofort und gleich, sondern sie verlangen Geduld, Vertrauen und Arbeit. Wir feiern bald Weihnachten. Und vielleicht weißt du noch, wie lang sich die Tage früher als Kind angefühlt haben, wenn man auf den 24. gewartet hat. Jeden Tag machte man ein Türchen am Kalender auf und wartete. Aber wie muss sich vielleicht Maria gefühlt haben? Eines Tages kommt ein Engel zu ihr und kündigt ihr an, dass sie schwanger werden wird. Und so eine Nachricht stürzt das Leben erstmal in ein Chaos. Dann 9 Monate warten und hoffen, ob alles gut gehen wird. Dann ist das Kind da. Und dann beginnt auch wieder alles sehr langsam. Die Bibel gibt uns nicht viele Informationen über die Kindheit Jesu. Vielleicht ist noch nicht so viel Göttliches passiert, was man aufschreiben wollte. Vielleicht musste Jesus aber auch einfach wachsen und lernen. Und dann verkündet Jesus das Reich Gottes. Aber auch das kommt nicht sofort und ganz schnell. Es bereitet sich klein und leise am Anfang vor und es wird immer noch von uns erwartet, erhofft und daran wird immer noch gearbeitet. Und es ist irgendwie schon da, aber irgendwie auch noch nicht. Und das verlangt uns immer wieder Vertrauen auf unserer Wanderung durch unser Leben ab. Der Hebräerbrief im Neuen Testament greift das auch auf. Er beschreibt die Kirche auch als eine Gruppe von Wandernden und das Leben des Menschen als einen Lauf. Und im 12. Kapitel lesen wir dort: Darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn verendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus ist unserem Glauben vorausgegangen und hat seine Leiden ertragen im Vertrauen auf Gott. Und um uns ist eine Wolke von Zeugen, Menschen, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Das meinte ich zum Beispiel vorhin mit positiven Erinnerungen. Wir können nicht das Leben derer leben, die in dieser Wolke von Zeugen sind. Aber wir können uns ein Beispiel an ihnen nehmen und in unseren Entscheidungssituationen überlegen, was sie vielleicht dazu sagen würden. Immer mit dem Wissen, dass wir das nicht eins zu eins genauso umsetzen können, wie sie das damals gemacht haben, aber im Vertrauen darauf, dass Gott unsere Entscheidung segnen wird. Und wir können darauf hoffen, dass diese Zeugen um uns sind, wie in einem Stadion, und uns anfeuern, während wir den Lauf unseres Lebens laufen. Und wer selber Sport macht oder schon mal in einem Stadion war, weiß, wie sehr diese Anfeuerungsrufe einen auch pushen können, dass man weiterläuft und dass man noch Kraftreserven zusammensammelt. Jesus ist aber trotzdem das Urbild für so einen Lebenslauf. Und gemessen an seinem Leid sind vielleicht auch viele unserer Probleme eher von geringerer Qualität. Aber er zeigt uns, wie wir im Vertrauen auf Gott Geduld einüben können und auch Hoffnung. Bald beginnt ein neues Jahr, Weihnachten steht auch vor der Tür. Und ich weiß nicht, ob du nach Hause fährst oder ob du in Marburg bleibst. Ich kann auch nicht in dich hineinsehen. Vielleicht bist du richtig fröhlich, freust dich auf die Zeit, vielleicht all deine Freunde und deine Familie wiederzusehen. Vielleicht fährst du aber auch mit gemischten Gefühlen nach Hause, weil alles irgendwie angespannt ist. Vielleicht lief dein Studium nicht so und du hast Angst, was deine Familie dazu sagt. Vielleicht blickst du auch voller Sorgen in das neue Jahr, weil beruflich sich etwas ändern wird. Oder irgendetwas im Familien- oder Freundeskreis belastet dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was ich aber weiß, ist, dass wenn du in einen Gottesdienst in der Weihnachtszeit gehen wirst, das Jesuskind schon in der Krippe liegen wird. Wie wir es auch vorhin gesungen haben, herbei, o ihr Gläubigen, wenn wir in die Kirche gehen, Jesus ist schon da. Gott ist dir vorausgegangen. Er hat seinen Sohn geschickt als dein Erlöser, als dein Vorbild. Er geht dir im Lauf deines Lebens voran. Und er ist dir auch im Leiden, im Sterben und in der Auferstehung vorausgegangen. Und er wird das tun, bis der endgültige Advent kommt, die endgültige Wiederkunft von Jesus, in der er dann endgültig sein Reich errichten wird. Amen.